Herzlich willkommen zum aktuellen Eiszene-Podcast. Mein Name ist ME1505 und das sind unsere Themen heute. Wi-Fi-Sync jetzt auch für Windows und iPad verfügbar, UMTS-Telefonie mit Skype ist nun auch ohne Jailbreak möglich, das iPhone als Webcam, PingChat 2.0 mit neuen Funktionen, kein freies Tethering für Internetpacks S, M und M Plus mehr, auch das iPhone 3GS wird knapp, Verleger drängen Apple zu Zensurgesprächen, der iPad-Verkauf knackt die 2-Millionen-Marke, ein weiterer Prototyp deutet auf ein HD-Display des neuen iPhones hin, US-Kartellbehörde ermittelt weiter gegen Apple, Google verbannt Windows-Rechner, Sicherheitslücken auch in iPhones ohne Jailbreak, Lala.com ist offline, what's next? Spyware bedroht Mac-User, Renegade gewinnt auch den 6. Eiszene-Funrun, über 500 Mitglieder in der Eiszene-Facebook-Gruppe, Interview mit Steve Jobs zum iPhone-Prototyp und weiteren spannenden Themen, Deutschlandstart des iPhone HD schon am 22. Juni, Google erweitert die mobile Online-Suche und konkurriert mit Apples iAd, plant Apple ein Mac Mini-Update, 100 Apps für 79 Cent, die Vorbereitungen zur WWDC am 7. Juni laufen auf Hochtouren. Wi-Fi-Sync jetzt auch für Windows und iPad verfügbar. Die Möglichkeiten der drahtlosen Synchronisation von iPhones mit iTunes haben wir euch kürzlich schon vorgestellt. Und jetzt gibt's auch eine Erweiterung von Wi-Fi-Sync für Windows. Und nicht nur das, es wird sowohl vom iPhone als auch vom iPad unterstützt. Wi-Fi-Sync ist kompatibel mit Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Benötigt wird iTunes 9.1 oder höher. Der Desktop-Client für Windows und Mac ist ein kostenloser Download, die App selbst muss im Cydia Store gekauft werden. UMTS-Telefonie mit Skype ist nun auch ohne Jailbreak möglich. Seit einer Woche besteht mit der Version 2.0.0 die Möglichkeit zur kostengünstigen UMTS-Telefonie nun auch ohne Jailbreak. Bis Ende des Jahres steht dieser Service kostenlos zur Verfügung, danach soll eine geringe monatliche Gebühr berechnet werden. Zusätzlich fallen natürlich die Datenübertragungskosten des Providers an. Bei einigen Anbietern wird die Nutzung des Voice-over-IP-Dienstes explizit in den Vertragsbedingungen ausgeschlossen. Kunden von T-Mobile zum Beispiel müssen dafür zusätzlich eine 10 Euro teure Voice-over-IP-Option buchen. Um diesen Dienst optimal nutzen zu können, wurde außerdem die Sprachqualität verbessert und mit einer Qualitätsanzeige versehen, die Startzeit verbessert und ein schnellerer Zugriff auf die Wahltasten implementiert. Eine Unterstützung des iPads steht allerdings immer noch aus. Das iPhone als Webcam. Mit der App iWebCamera habt ihr nun die Möglichkeit, euer iPhone als Webcam zu nutzen. Der Preis liegt bei 3,99 €, die App ist im deutschen App Store erhältlich. Das Programm läuft mit verschiedenen Anwendungen wie Skype, YouTube und dem Windows Live Messenger. Die Features sind 2 Qualitätsstufen, Pause-Modus, Plug-and-Play, Deutsch und Englisch. Systemanforderungen, iPhone 2G, 3G oder 3GS, Firmware 3.1 oder höher, ein PC mit Windows 7, Vista oder XP sowie ein Mac-PC. Außerdem WLAN-Netzwerk. PingChat 2.0 mit neuen Funktionen. Kurz nach der Umbenennung von Ping in PingChat gab es das erste große Update. Das Versenden von Bildern, Videos und Standort ist nun kostenlos möglich und muss nicht mehr wie beim Vorgänger per In-App-Kauf aktiviert werden. Die Nachrichten lassen sich jetzt gleichzeitig an mehrere Benutzer versenden und ob der Empfänger die Nachricht auch gelesen hat, wird ebenfalls angezeigt. Alles in allem ist PingChat durch die Erweiterungen zu einer Kopie von WhatsApp geworden, die sich allerdings dadurch unterscheidet, dass sie kostenlos angeboten wird. Die derzeitige Version ist noch frei von Werbung, für künftige Versionen kann die Werbung dann per In-App-Kauf deaktiviert werden. Eine iPad-Version der App steht ebenfalls für 2,39 € zum Kauf bereit. Kein freies Tethering für Internetpacks S, M und M Plus mehr. Lange Zeit konnte der kleine Anbieter O2 den beiden Branchenriesen Vodafone und Telekom durch deutlich attraktivere Tarife etliche Kunden abspenstig machen. Durch die wesentlich geringere Netzauslastung und das deutlich geringere Internetaufkommen war es möglich, O2-Kunden Voice-over-IP und Tethering ohne Zusatzkosten zugänglich zu machen. Das hohe Datenaufkommen der iPhone-Kunden hat nun aber auch den drittgrößten deutschen Provider zurück in die Realität geholt. Für Neukunden der Internetpacks S, M und M Plus wird ab dem 1. Juni die Nutzung des Handys als Modem verboten. Auch die Nutzung in UMTS-Sticks wird nicht mehr möglich sein. O2 wird überprüfen, ob die Tarife wirklich nur im Handy, Smartphone oder iPhone genutzt werden. Der Tarif Internet Pack L, die Tagesflat sowie die Verträge der Bestandskunden sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Auch das iPhone 3GS wird knapp. Erst letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass das iPhone 3G im Vorfeld der WWDC zum Teil aus dem Bestand genommen wird. Parallel sinkt der Preis des iPhone 3GS, das bei Abschluss eines 24-monatigen Vertrages von Walmart für mittlerweile nur noch $97 angeboten wird. Nun scheinen auch die Bestände des iPhone 3GS abzunehmen. Das spanische Telekommunikationsunternehmen Telefonica hat als einer der ersten Mobilfunkanbieter beide Modelle aus dem Sortiment entfernt. Die Vorstellung des neuen iPhones wird im Rahmen der diesjährigen WWDC am 7. Juni erwartet. Wenn man Gerüchten Glauben schenken darf, soll das neue iPhone schon Anfang Juni in den Vertrieb kommen. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir berichten am 7. Juni mit einem Live-Ticker über die WWDC. Seid also live bei uns dabei, wenn das ungeduldig erwartete iPhone endlich vorgestellt wird und wir erfahren, welche der vielen Gerüchte der vergangenen Monate nun wirklich ihren Weg in die Realität gefunden haben. Verleger drängen Apple zu Zensurgesprächen. Der Europastart des iBook Store ist eher schleppend angelaufen, die Regale füllen sich nur langsam. Zwar erscheinen in Deutschland immer mehr Bücher namhafter Autoren, insgesamt hat Apple aber erkennbar Probleme, Verträge mit den europäischen Verlagen abzuschließen. Als Ursache dafür hat 9to5Mag unter anderem ausgemacht, dass Apple offenbar nur zwei Vertreter für ganz Europa im Einsatz hat, was die Verhandlungen mit der Vielzahl von Verlagen erheblich verzögert. Die Preisgestaltung seitens Apple eher für zurückhaltende Geschäftspartner sorgt, die außerdem nicht ihre Beziehungen zu anderen digitalen Verlegern gefährden wollen. Generell die Rechtmäßigkeit von Apples Geschäftsmodell angezweifelt wird. Auch die digitalen Umsetzungen der Zeitungen und Zeitschriftenverlage, die einen der Hauptnutzungsgründe des iPads darstellen sollen, lassen weiter auf sich warten und auch hier sind die Gründe vielseitig. Bereits am 15. Mai haben der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ und der internationale Dachverband FIP in einem Brief an Steve Jobs um Gespräche zur Klärung ihrer Bedenken, hauptsächlich wegen der Regulierung der App Store-Inhalte, gebeten. Eine Antwort ist leider ausgeblieben. Ein nicht unerhebliches Problem sehen die Zeitschriftenverleger darin, dass Apple bei den Beschränkungen US-Maßstäbe ansetzt, die sich teilweise erheblich von den europäischen Moralvorstellungen unterscheiden. So heißt es in dem Schreiben unter anderem: Wir leben in einer multikulturellen Welt. Das bedeutet, dass Inhalte, die in einem Land völlig akzeptabel sind, in einem anderen als ungeeignet erscheinen können. Einheitliche Regeln für die ganze Welt sind eine Einschränkung der Pressefreiheit und der Wahlfreiheit der Leser. Auch Wolfgang Fürstner, Geschäftsführer des VDZ, sah dies ähnlich. Zitat: Heute passen dem Konzern nur nackte Brüste und andere angeblich sexistische Inhalte nicht, und morgen sind es wichtige gesellschaftliche und politische Themen, die den Verantwortlichen von Apple missfallen. Das ist Zensur und davor müssen wir uns schützen. Als Schaltstation zwischen Verkäufer und Konsument hat zudem lediglich Apple einen Überblick über die Nutzungsdaten der Apps und die Interaktionen der Leser. Dass Apple außerdem 30% des Werbeumsatzes einbehält, sorgt für Kritik und schafft teils kuriose Verhältnisse. So muss durch diese Abgaben beispielsweise die digitale Spiegelausgabe zu einem höheren Preis angeboten werden als die gedruckte. VDZ-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Fürstner sieht die Gefahr, Zitat, die Verlage auf bloße Inhaltelieferanten zu reduzieren und hält deshalb eine eigene gemeinsame Initiative der Verlage für E-Kioske für wichtig. Seit Montag verzichtet nun auch die Bild auf die freiwillige Selbstzensur ihrer Mädchen von Seite 1. In der App-Store-Ausgabe sind die Bild-Girls nun komplett unverhüllt zu sehen, was angesichts der derzeit geltenden App-Store-Beschränkungen wahrscheinlich noch für einigen Wirbel sorgt. Der iPad-Verkauf knackt die 2-Millionen-Marke. Apple eilt derzeit von Rekord zu Rekord und hat binnen weniger als 60 Tagen weltweit bereits 2 Millionen iPads verkauft. In einer Pressemitteilung kommentierte Steve Jobs den Rekordverkauf mit den Worten: Kunden in der ganzen Welt erfahren die Magie des iPads und sie scheinen es genauso zu lieben wie wir. Apple hat außerdem bekannt gegeben, dass im Juli der Verkauf des iPads in 9 weiteren Ländern starten wird. Der iPad-Verkauf knackt die 2-Millionen-Marke. Apple eilt derzeit von Rekord zu Rekord und hat binnen weniger als 60 Tagen weltweit bereits 2 Millionen iPads verkauft. In einer Pressemitteilung kommentierte Steve Jobs den Rekordverkauf mit den Worten: Kunden in der ganzen Welt erfahren die Magie des iPads und sie scheinen es genauso zu lieben wie wir. Apple hat weiterhin bekannt gegeben, dass im Juli der Verkauf des iPads in 9 weiteren Ländern starten wird. Derzeit sind übrigens 200.000 Apps auf dem iPad lauffähig, 5.000 davon wurden eigens für das iPad entwickelt. Auch die ersten deutschen Fernsehspots gibt's bereits, den aktuellsten findet ihr in unseren Portal-News. Ein weiterer Prototyp deutet auf ein HD-Display des neuen iPhones hin. Nach Gizmodo und einer vietnamesischen Website will nun auch die tschechische Website SuperiPhoneCZ in den Besitz eines Prototypen gelangt sein und bestätigt eine Displayauflösung von 960x640 Pixeln. Eine mit einem Mikroskop durchgeführte Untersuchung soll ergeben haben, dass sich die Auflösung im Vergleich zu den Vorgängermodellen verdoppelt hat, allerdings handelt es sich angeblich auch weiterhin um ein IPS-Display. US-Kartellbehörde ermittelt weiter gegen Apple. Laut Informationen der New York Post hat die US-Kartellbehörde die Ermittlungen gegen Apple weiter ausgeweitet und untersucht die Geschäftspraktiken des Unternehmens nicht nur im Hinblick auf Musik und Flash, sondern befragt in diesen Tagen Vertreter einiger Medienunternehmen sowie der Filmindustrie. Als problematisch wird eingestuft, dass Apple die Synchronisation der iTunes-Mediathek und dort vor allem kopiergeschützte Inhalte nur mit den eigenen Geräten erlaubt. Geprüft wird weiterhin Apples Entscheidung, Flash im Betriebssystem 4.0 abermals nicht zuzulassen. Google verbannt Windows-Rechner. Google tauscht derzeit die Rechner seiner Mitarbeiter aus. Begründet wird dies damit, dass Windows-Rechner ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellen und mit der Befürchtung über eventuell anstehende Angriffe von chinesischen Hackern. Die Windows-Rechner werden entweder gegen einen Mac oder einen Linux-Rechner getauscht. Die Mitarbeiter, die weiterhin auf Windows-Ebene arbeiten möchten, benötigen ab sofort die Erlaubnis des Abteilungsleiters. Ein weiterer Grund für das Verbannen der Windows-Maschinen könnte natürlich auch Googles Anstrengung sein, Chrome OS den Mitarbeitern näher zu bringen. Das Betriebssystem ist aber noch nicht fertig und befindet sich seit dem letzten Jahr in der Beta-Phase. Sicherheitslücken auch in iPhones ohne Jailbreak. Apples gewichtigstes Argument gegen den Jailbreak ist der ungehinderte Zugriff auf das Dateisystem und die persönlichen Daten seines Benutzers. Nach einem Jailbreak ist es demnach möglich, fremde iPhones mit wenig Aufwand feindlich zu übernehmen. Dass ein Zugriff auf das Dateisystem auch ohne Jailbreak möglich ist, bewies zuletzt Bernd Marienfeld, ein Sicherheitsmitarbeiter des britischen Providers Lynx. Er demonstrierte den Zugriff auf das Dateisystem mit einem Ubuntu-System und obwohl die Daten des iPhone 3GS eine 256-Bit AES-Hardware-Verschlüsselung haben, gelang es ihm im Testszenario, einzelne Ordner des Dateisystems zu mounten. Den Mitarbeitern von Heise Security gelang ein noch weitgehenderer Zugriff. Sie machten das komplette Dateisystem des iPhones auf einem Vista-Rechner sichtbar. Die Hacks klappten sowohl mit dem iPhone 3G als auch mit dem iPhone 3GS, allerdings wiederum nicht in allen Fällen. Sie scheinen also vom verwendeten System unabhängig zu sein, die Zugriffe funktionieren aber nur, wenn das iPhone mit einem Rechner gepairt wird. Sie stellen also eine ernsthafte Bedrohung lediglich für verlorene oder gestohlene iPhones dar. Als Hintergrund wird ein Mechanismus vermutet, den sich Apple auch beim DFU oder beim Recovery-Modus zunutze macht. In einer frühen Startphase ist das Dateisystem teilweise schon geladen, die Verschlüsselung allerdings noch nicht. Normalerweise sollte während des Starts kein Zugriff möglich sein. Eine Stellungnahme seitens Apple gibt es, wie immer bei solchen und ähnlichen Fällen, leider nicht. Lala.com ist offline. What's next? Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass Apple den Musikstreaming-Dienst Lala.com übernommen hat und dessen Services einstellen wird. Das ist nun seit Dienstag der Fall, Lala.com ist offline und die Kunden des Dienstes können ihr Guthaben auf Anfrage in iTunes-Guthaben umwandeln. Gerüchten zufolge plant Apple den Einsatz der mit Lala.com erworbenen Technologie für einen cloud-basierten iTunes-Streaming-Dienst. Laut Insidern ist allerdings in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass Apple die iTunes-Synchronisation mit einem Server oder ein direktes iTunes-Streaming anbieten wird. Spyware bedroht Mac-User. Die Sicherheitsfirma Intego warnt Mac-User vor der Gefahr des OS X Opinion Spy. Diese Spyware soll sich zum Beispiel in Bildschirmschonern und Software eingenistet haben und eigentlich sichere Seiten wie Mac Update, Version Tracker und Softpedia sollen die Spyware verbreiten. Wenn der User versucht, eine betroffene Schadsoftware zu installieren, öffnet sich unter Umständen ein Marktforschungstool. Die Spy-Software versucht sich mit Admin-Rechten zu installieren. Der User wird nach einem Passwort zum Ausführen des Programms gefragt und sollte dieser dann das Passwort eingeben, öffnet sich eine HTTP-Backdoor und alle Daten auf dem Mac und eventuell vorhandenen Netzlaufwerken werden gescannt. Außerdem wird der ein- und ausgehende Netzwerk-Traffic aufgezeichnet und auch die Informationen von Safari, Firefox und iChat werden übertragen. Alle Informationen wie Privatdaten, Passwörter und Kreditkartennummern werden zu einem Remote-Server gesendet. Auch bei der Deinstallation des betroffenen Programms bleibt der Mac selbst weiterhin von der Spyware infiziert. Intego stellte fest, dass seit 2008 eine Windows-Version des Opinion Spies im Umlauf ist, die Mac-Version aber um einiges gefährlicher sein soll. Intego rät den Mac-Usern, die vorhandene Antivirus-Software umgehend zu aktualisieren, damit die Bedrohung durch die Spy-Software erkannt wird. Eine wirklich ernsthafte Bedrohung oder doch Werbung in eigener Sache? Renegade gewinnt auch den 6. Eiszene Fun Run. Auch der 6. Eiszene Fun Run endete am Montag mit dem gewohnten Bild. Renegade konnte die Führung verteidigen und hat mit dem doppelten Laufpensum des Zweitplatzierten alle anderen Teilnehmer in die Schranken verwiesen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die vollständige Platzierungsliste findet ihr in den Portal-News. Über 500 Mitglieder in der Eiszene Facebook-Gruppe. Mitte Mai haben wir unseren Seitenstyle geändert und in der Fußleiste das Facebook-Plugin eingebunden. Mit dem dortigen Like-Button könnt ihr unserer Facebook-Gruppe beitreten und habt die Portal-News dann immer direkt auf eurer Facebook-Seite. Neu ist außerdem der Gefällt-mir-Button, mit dem ihr die News im Portal bewerten könnt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten wir das 500. Mitglied in unserer Eiszene-Facebook-Gruppe begrüßen. Wir freuen uns riesig über so viel Resonanz und möchten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen und ein kurzes Resümee ziehen. Der Anteil der weiblichen Mitglieder beträgt knapp 10%, was in etwa dem Forenschnitt entspricht. Im Allgemeinen spricht man bei Frauen ja nicht über das Alter. Erwähnenswert ist aber, dass der Altersdurchschnitt bei 35 bis 44 liegt. Der Altersdurchschnitt der Männer liegt zwischen 25 und 34 Jahren. Erstaunliche 2% sind älter als 55. Im Ranking der am häufigsten vertretenen Länder liegt erwartungsgemäß Deutschland mit 356 Usern klar in Führung, gefolgt von Österreich mit 58, der Schweiz mit 13, der Niederlande mit 7 und Luxemburg mit 5 Usern. Auf den weiteren Plätzen finden sich Länder wie Taiwan und die Malediven. Absolut überraschend ist das Städte-Ranking, denn hier liegt Wien mit 47 Mitgliedern mit Abstand in Führung und verweist die 29 Berliner auf den zweiten Platz. Dahinter folgen Frankfurt am Main mit 28, Stuttgart mit 25, München mit 23, Hamburg und Hannover mit jeweils 20 Mitgliedern, Nürnberg mit 17, Köln mit 16, Kerpen mit 14 und Düsseldorf mit 11 Mitgliedern. Es ist toll, dass unsere Seite so vielen Usern gefällt. Wir freuen uns aber auch über kritisches Feedback und Verbesserungsvorschläge. Anregungen könnt ihr direkt in den Newsbeitrag in den Portal-News posten. Interview mit Steve Jobs zum iPhone-Prototyp und weiteren spannenden Themen. Auf der Bühne der All Things Digital-Konferenz des Wall Street Magazines gab sich am Dienstag ein eher öffentlichkeitsscheuer Gast die Ehre. Im Interview mit Walt Mossberg und Kollegin Kara Swisher gab Steve Jobs einige interessante Statements und Anekdoten zum Besten. Die Themen waren vielseitig und gingen vom Verzicht auf Flash über den iPhone-Prototypen Foxconn und den App Store bis hin zum iPad. Auch die Konkurrenten Google und Microsoft waren Thema des anderthalbstündigen Gesprächs, das ihr auf der offiziellen Homepage der D8 Conference in Ausschnitten und nach Themen gegliedert anschauen könnt. Eine schriftliche Zusammenfassung findet ihr dort ebenfalls. Ein kurzes Video zum Thema Flash, das bereits auf YouTube veröffentlicht wurde, findet ihr in unseren Portal-News. Deutschlandstart des iPhone HD schon am 22. Juni. Wie die Kollegen von iFun am Mittwoch aus verlässlicher Quelle erfahren haben, wurde für den 22. Juni eine Telekom-interne Urlaubssperre verhängt. Das lässt auf einen Deutschlandstart der nächsten iPhone-Generation schließen. Die Zuverlässigkeit der Quelle wird als hoch eingeschätzt. Auch der von ihr prophezeite Deutschlandstart des iPhone 3GS traf auf den Tag genau zu. Die Telekom selbst wollte das Datum bisher weder bestätigen noch dementieren. Auf der WWDC am 7. Juni wird der Verkaufsstart aber mit Sicherheit offiziell bekannt gegeben. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Live-Ticker, mit dem wir euch am kommenden Montag über alle News und Ankündigungen der mit Spannung erwarteten Konferenz informieren. Google erweitert die mobile Online-Suche und konkurriert mit Apples iAd. Während der letzten Monate hat Google die Online-Suche der mobilen Version sukzessive erweitert und überarbeitet. Die Startseite und die verfügbaren Optionen wurden dem iPhone und natürlich dem hauseigenen Android angepasst. Im Februar wurde die Schrift vergrößert und eine lokale Suchfunktion eingerichtet. Im April folgte ein Update für die Bildersuche und seit Anfang Mai kann man die neu implementierten Suchkategorien auf dem iPhone nutzen. Mit der aktuellen Erweiterung im Juni lassen sich nun auch Apps via Google finden. Seit dieser Woche werden App Store-Programme sowohl für das iPhone als auch für das Android oberhalb der Suchergebnisse in einem eigenen Bereich angezeigt. Auch im Bereich der Werbung ist Google derzeit sehr aktiv. So bietet der von Google übernommene Anbieter mobiler Werbung AdMob registrierten App Store-Entwicklern eine Entwicklungsumgebung zur vereinfachten Integration von AdMob-Anzeigen. In unseren Portal-News findet ihr ein Video, das eine SDK zeigt, die HTML5-Anzeigen in iPhone- und iPad-Apps einbindet und damit wohl in direkter Konkurrenz zu Apples neuem Werbedienst iAd steht. Plant Apple ein Mac Mini-Update? Wenn verschobene Liefertermine und eingeschränkte Bestellmöglichkeiten als sicheres Zeichen für eine Produktaktualisierung des betroffenen Geräts gesehen werden können, steht uns laut Apple Insider in Kürze ein neuer Mac Mini bevor. Als Beispiel wird unter anderem die Bestellung einer Schule aufgeführt, deren Mac Mini-Lieferung ursprünglich innerhalb von 1 bis 3 Tagen eintreffen sollte, nun aber ohne Angabe von Gründen auf den 14. Juni verschoben wurde. Ein weiterer Großbesteller sei von Apple angewiesen worden, nur so viele Geräte zu bestellen, wie er für die nächsten Wochen auch wirklich benötigt. Andere Zwischenhändler sollen trotz leerer Lager noch immer keine Liefertermine von Apple erhalten haben. Vielleicht ist es nur ein zufälliger Engpass, aber die Tatsache, dass das letzte Mac Mini Update schon 9 Monate zurückliegt, lädt natürlich zu Spekulationen ein. So vermutet Apple Insider außerdem, dass bei einem neuen Modell der DVI-Anschluss gegen eine HDMI-Schnittstelle ausgetauscht werden könnte. 100 Apps für 79 Cent. GP Imports hat eine App veröffentlicht, die vollgepackt ist mit 100 Apps und das zum sagenhaften Preis von nur 79 Cent. Ob und welchen Mehrwert die einzelnen Apps haben, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Kompatibel ist App Tools 100 in 1, so der Name der App, mit dem iPod Touch, dem iPhone und dem iPad. Die vollständige Liste der enthaltenen Apps findet ihr in unseren Portal-News. Die Vorbereitungen zur WWDC am 7. Juni laufen auf Hochtouren. Die Vorbereitungen sind angelaufen, das Moscone Convention Center wird dank riesiger Banner an der Außenfassade und vieler weiterer Banner im Gebäude ganz im Zeichen des Apfels stehen. Im Rahmen der mit Spannung erwarteten Konferenz dürften die Schwerpunkte auf neuen Apps für das iPad liegen und natürlich auf der Ankündigung des neuen iPhones. Aber auch für das neue Mac OS X sind einige Vorträge vorgesehen und Gerüchte gibt es außerdem über die Ankündigung von iTunes Replay. Ob Apple dies aber wirklich vorstellt, wissen wir erst am Montag. Einige Impressionen der Vorbereitungen findet ihr natürlich in den Portal-News und an dieser Stelle möchte ich ein letztes Mal auf unseren Live-Ticker hinweisen, mit dem wir am kommenden Montag über die WWDC berichten und euch über alle Ankündigungen sofort informieren. Das waren die News dieser Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Eisszene-Podcast.